Es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich mit einigen sehr gut bekannten Leuten zusammen war beim Essen und dann sind wir auf den Silvio Berlusconi zu sprechen gekommen, der damals gerade sehr mächtig war in Italien und es jetzt ja wieder wird oder schon ist. Ist ganz aktuell, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls haben wir darüber gesprochen, dass er also ja schon wirklich schlimme Methoden hat, wie er herrscht, dass er die Justiz komplett ausschaltet für seine privaten Dinge, die er da so macht und dass er die Bevölkerung so manipuliert und dass das Ganze wirklich zu seiner Bereicherung dient. Also er herrscht schon so, dass er dabei wirklich also einen sehr guten Teil abschneidet. Und das Erstaunliche ist, dass ihm die Leute so nachlaufen. Und eigentlich habe ich gedacht, wir sind uns am Tisch einig, dass das echt nicht gut ist. Und das wirklich Überraschende für mich war, dass die anderen Leute am Tisch voll der Meinung waren, na, der ist wirklich gescheit. Genau so muss man es machen. So muss man sich durchsetzen und wenn man das schafft, dann ist man am Ziel, nämlich wenn man es genauso macht wie er. Kannst du mir den einschalten, bitte? Den Stick. Aha, okay. So ihn zu kennen, dass wir sehen, ja, das ist, mit ihm will ich sein. Und bei dem Ganzen wollen wir aber nicht nur betrachten, sondern diese Überschrift, die ihr da seht, dein König kommt zu dir. Das ist ja Realität. Wir haben schon die Stelle aus Sacharja gehört, das, was wir da gehört haben und was geschehen ist, ist die Erfüllung des ersten Verses. Der zweite Vers dann sagt, dass er allumfassend herrschen wird. Das heißt, dein König kommt auf jeden Fall zu dir, ob du es willst oder nicht. Jetzt ist er so da, wie er eingezogen ist nach Jerusalem. Sanft und demütig, aber eben auch nicht nur. Und das wollen wir uns anschauen, dass wir sehen, wie ist der Herr, weil an ihm sehen wir, wie der Vater ist. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Das heißt, wir können für uns prüfen, ist es die Vorstellung, die ich vom himmlischen Vater habe, dass er so ist, wie der Herr da ist, in diesem Bericht. Dieser Bericht da beginnt den letzten Abschnitt des Lukas-Evangeliums. Man sieht es zum Beispiel daran, dass in dieser Stelle eben erwähnt ist, dass Jesus mit seinen Jüngern gegenüber von Bethanien ist und dass sie den Ölberg hinunter nach Jerusalem einziehen. Und aufhören tut das Evangelium damit, dass der auferstandene Herr seine Jünger von Jerusalem heraufführt auf den Ölberg, gegenüber von Bethanien. Und dort wird er dann in den Himmel aufgenommen. Also, was wir heute mit Überschriften, Gliederung, Unterpunkt und 1, 2, 3 haben, haben die Autoren damals mit Wiederholungen gehabt und mit Symmetrie. Das heißt, zuerst vom Ölberg gegenüber Bethanien hinunter in die Stadt und dann zurück hinauf und in den Himmel. Und daran erkennt man, das ist der letzte Abschnitt, der in sich wieder ganz viel Symmetrie hat, auf das wir heute nicht eingehen. Nur dass ihr seht, ja, dieser Abschnitt ist ganz insofern auch besonders, als er den letzten Abschnitt der Erdenzeit von Jesus im Lukas-Evangelium einleitet. Und ich lese jetzt den Bericht vor. Und wer von euch kann, möge bitte dazu aufstehen, so wie wir zu den Liedern aufstehen, wo wir zum Herrn singen, wollen wir auch aufstehen, wenn wir sein Wort hören. in Ehrfurcht vor seinem Wort. Lukas 19, 28 bis 48. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Als er nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet: Der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte: Warum bindet ihr es los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinabführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige der Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort: Ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es vor dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben. Er sagte zu ihnen: Es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Tag für Tag lehrte Jesus im Tempel. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten jedoch, sowie die anderen führenden Männer des Volkes, suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen. Aber sie wussten nicht, wie sie es anfangen sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und ließ sich keines seiner Worte entgehen. Okay, soweit das Wort unseres Herrn. Unser Herr zeigt da in aller Öffentlichkeit, dass er die Königswürde über Israel beansprucht. Das war nicht immer so während seines Erdenwirkens. Ihr erinnert euch an diese Begebenheiten, wo er sagt, niemanden weiter erzählen, weil er sonst nicht mehr wirken hätte können, so wie er das wollte. Hier aber ist jetzt die Zeit gekommen, dass er wirklich mit maximaler Öffentlichkeitswirkung das klar macht: Er ist dieser Messias-König, indem er seinen Einzug ganz genau so gestaltet, wie es vorher angekündigt war, dass in Sacharja eben, dass der Messias-König einziehen wird. Und wenn wir jetzt diesen ganzen Abschnitt in zwei Hauptpunkten anschauen. Der erste ist: Will ich diesen König, wie er ist, nicht nach meiner eigenen Vorstellung, sondern wie er hier beschrieben wird, will ich ihn so, wie er ist? Und das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dann der zweite Hauptpunkt: Dein König kommt. Er ist auf jeden Fall dein König. Aber die Frage ist, ob du dich darüber freust oder nicht. Und ich hoffe, die allermeisten von uns freuen sich auf das, dass der Herr kommt. Aber in gewissen Punkten, glaube ich, sind Anfragen an jeden da. Freue ich mich in allen Punkten, wenn der Herr kommt. Und vor allem aber, wenn ich nicht mit ihm in Frieden bin, dann ist das Kommen des Herrn kein Evangelium, keine gute Botschaft für mich. Dann ist es die ultra schlechte Botschaft, weil dann ist es mit meinen Machenschaften vorbei. Und jetzt schauen wir uns den ersten Hauptabschnitt an. Will ich diesen König, wie er ist? Und da haben wir vier Punkte drunter. Den König, wie er demütig ist, das, glaube ich, die meisten von uns, wenn wir nicht so einen Silvio Berlusconi uns wünschen, den König, der mitfühlend ist, den König mit absoluter Macht und den König, der durchgreift. Und ihr merkt da ein bisschen eine Sortierung drin, das ist nicht ganz genau, wie die Reihenfolge im Text ist, das ist ein bisschen thematisch sortiert. Und das schließt eben ab mit dem König, der durchgreift mit der Begebenheit, wo er im Tempel die Leute, die dort nicht sein sollten, in einer Weise behandelt, wo vielleicht der eine oder andere von uns denkt, echt, so ist Gott. Und dieses ganze Bild wird von ihm da gegeben. Und die Frage ist, will ich diesen König, wie er ist? Und wir können uns prüfen und da auch wachsen im Zuhören. Und zuerst sehen wir eben den König, der demütig ist. Und da diese Ankündigung in Sacharja, die beschreibt es nochmal so schön zusammengefasst. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen. Einem Jungen der Eselin. Bei seinem ersten Kommen zieht Jesus in dieser Weise in die Stadt ein. Er macht bekannt, er ist der König, der angekündigt ist, und dieser König ist demütig und sanftmütig. Er kommt nicht auf einem Kriegspferd. Und damit zeigt der Herr auch der ganzen Welt und uns allen, wie Leitung von Gott her aussehen soll. Klare Leitung in Demut, in Liebe und nicht so, wie eben in der Welt oft geherrscht wird und komischerweise viele Menschen das irgendwie dann doch anscheinend wollen, dass sie unterdrückt sind. Der Herr ist gekommen, um die Füße der Jünger zu waschen. Das hat er bewusst gewählt. Er hat auch bewusst gewählt, unfassbar ungerecht verurteilt zu werden. Das waren alles keine Zufälle. Da ist es nicht sozusagen entglitten, die ganzen Begebenheiten. Und dann hat der Herr noch daraus gemacht, was gegangen ist. Es war von Vorgrundlegung der Welt genau so geplant. Er hat gewählt, gekreuzigt zu werden, und er hat gewählt, meine Sünde auf sich zu laden und dafür den Zorn Gottes zu erleiden. So ist er. Er trägt, er ist demütig. Und wir sehen auch, wie genau er diese Vorhersage erfüllt hat. Da kommen wir aber später noch dahin, wenn wir seine Macht anschauen. Dann sehen wir diesen König, wie er mitfühlend ist. Er weint über die Stadt, wo er das eben einfach auf seine Seele wirken hat, welches Leid über diese Menschen da kommen werden und wie unfassbar schade das ist. dass sie ihn nicht erkennen, dass sie die Zeit nicht erkennen, wo der Herr ihnen die Hand entgegenstreckt. Und vielleicht ist der eine oder andere von uns in so einer Situation, ich war es einmal genau, ganz knapp bevor ich zum Glauben gekommen bin, war es so, dass ich gemerkt habe, der Herr streckt mir die Hand entgegen. Es liegt ein Angebot von ihm da. Ich kann mich ihm anvertrauen oder ich kann Nein sagen. Und damals ist mir das so bewusst geworden, wenn ich jetzt Nein sage, weiß ich nicht, ob ich jemals von ihm wieder dieses Angebot geleckt bekomme, sozusagen. Ob ich wieder in die Situation kommen werde, entscheiden zu können. Wenn er dich fragt und du merkst es, der Herr fragt mich, willst du dich mir als deinem König und Retter anvertrauen? Dann ergreif diese Zeit und sag ja, weil du kannst es nicht bestimmen, wie lang das Zeitfenster offen ist. Und bei Jerusalem, da sehen wir, sie haben die Zeit nicht erkannt und der Herr leidet mit. Da sehen wir auch was, was eindeutig über unser Denkvermögen hinausgeht, wie wir uns Gott vorstellen können. Er weiß es, dass das alles ist. Es ist sogar von ihm gestaltet. Und doch haben die Menschen Verantwortung. Das heißt, diese beiden fixen Gegebenheiten, dass der Herr vor Grundlegung der Welt die Dinge bestimmt hat und dass der Mensch verantwortlich ist, stehen da, sind wahr und wir bringen es im Denken nicht zusammen. Es ist aber so, wir sehen auch hier dieses Beispiel. Und wir sehen aber, wie der Herr ist, dass er nicht will, dass jemand verloren geht. Und wir da weint. Dann kommen wir zum nächsten, den König mit absoluter Macht. Und absolut meine ich jetzt in diesem Wortsinn eben, wo ein König über alles bestimmt, in einem Land, über die Bürger, alles. Es gehört ihm alles. So ist es ja wahr über Gott. Wir gehören zur Gänze ihm. Jedes Atom hat er gemacht. Dadurch gehört es ihm. Er erhält es auch. Dadurch gehört sozusagen noch mehr ihm. Wir sind nur Wesen, die er gemacht hat, die das verwenden können, was er uns zur Verfügung stellt. Es gehört ihm. Und dadurch hat er absolute Gestaltungsmacht auch drüber. Und ich lese da diesen Abschnitt nochmal, weil das da so betont wird. Die beiden, also die beiden, die er ausschickt, um den Esel da zu finden, machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hat. Als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr es los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Das heißt, es wird da wiederholt, dass alles ganz genau so geschieht, wie es der Herr vorangekündigt hat, unmittelbar vorher. Und was auch ist, die Begründung, der Herr braucht es. Also ich denke nicht, dass das vorher abgesprochen war, da irgendwie und dann ist dort der Esel zur Verfügung, sondern ich glaube, dass das ganz genau die Beschreibung ist der Vollmacht des Herrn. Der Esel ist dort, weil es Gott so bestimmt hat und Jesus weiß es, der Esel ist dort und darum schickt er die Jünger hin und dass die Leute so reagieren, ist ja wirklich erstaunlich. Weil wenn zu euch jemand kommt und sagt, ich brauche dein Auto, du kurz, hey, warum fährst du mit meinem Auto weg? Ja, der Herr braucht es. Da müsst irgendwie, muss da in euch was geschehen. Und ich denke, das ist genau sowas. Der Herr zeigt hier seine absolute Macht. Er kann die Herzen lenken, der Könige wie Wasserbecher, nicht nur der Könige, von jedem Menschen. Er kann uns dieses Wollen geben. Das sehen wir da so stark. dann sehen wir seine Macht auch dadurch ausgedrückt, dass er von den Jüngern so gepriesen wird. Das war immerhin lebensgefährlich, weil es war da schon lang dieser Haftbefehl ausgeschrieben. Jeder, der weiß, wo er sich aufhält, muss es melden. Und die Jünger haben ja gewusst, wie das ist mit den Regierenden und dem Herrn. Darum haben sie ja von Jerusalem schon überhaupt nicht aufgehen wollen, von Jericho nach Jerusalem. Und da geht ja der Herr voraus herauf. Das, glaube ich, hat auch einen Grund. Die Jünger hinten auch ist gegangen, aber ja. Sie preisen ihn da öffentlich. Das war wirklich lebensgefährlich, dass der Herr das bewirken kann in den Jüngern, dass ihr Herz so bewegt ist, ist auch echt was, wo wir ihn nur bewundern können dafür und wo wir es für uns wünschen können. Dann die Pharisäer können sich nicht vorstellen, dass er wirklich so verrückt ist, den Messias-Titel in Anspruch zu nehmen und die Jünger so rufen zu lassen und sagen, bring sie zur Vernunft und verbiet ihnen. Und dann sagt der was, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Das ist nicht konjunktiv und nicht symbolisch, sondern wenn der Herr will, dann seien die Oberflächen der Steine Lautsprechermembranen. Und wie ihr mich jetzt hört, das ist auch nur ein Teil, der schwingt, der erzeugt diese Schallwellen und darum könnt ihr mich so schön viel lauter hören. Das kann der Herr mühelos mit Steinen machen. Er kann es machen, dass die Steine genau das schreien, was die Jünger sollten, aber nicht täten, wenn sie es nicht täten. So ist seine Macht. Ich nehme an, dass die Pharisäer da wirklich, also ja, man sieht eh, es ist leider dann immer so gelaufen, dass die meisten sich noch mehr verhärtet haben. Für uns aber jetzt, bevor wir zum letzten Punkt eben, der König, der durchgreift vom ersten Teil, der aber viel mehr als die Hälfte ist, da kann ich euch beruhigen, kommen, noch kurz, will ich einen so starken Herrscher für mein Leben, der Anspruch auf mein ganzes Leben hat und der wirklich Verfügungsberechtigung hat über alles, was ich bin und habe, über meinen Körper, über mein Leben, über meinen Besitz, alles, was ich beeinflussen kann, will ich das von ganzem Herzen. Und wenn euch was einfällt jetzt, wo ihr nicht den Willen des Herrn getan habt, dann ist dieser Punkt, wo wir darum beten können, jeder für sich, dass der Herr uns diesen Wunsch noch viel stärker macht. Seine Herrschaft zu wollen in allen Punkten. Er ist gut. Alles Gute, was wir haben, kommt nur von ihm. Er hat die komplette Macht und er wird in jedem vorherrschen, auch über jeden von uns. Also ist es nur gescheit, ihn zu suchen mit allem, was ich bin und habe. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der König, der durchgreift. Also wir haben gehabt, der König, der sanftmütig ist, also demütig ist. Und jetzt kommen wir da, der König, der durchgreift, das letzten Punkt. Das ist bei Lukas ganz sanft beschrieben, erstaunlicherweise. Er fing an, alle hinauszuweisen. Das ist ein bisschen auch die Übersetzung. Aber jedenfalls, der Johannes schreibt da ganz anders, eben vom Peitsche und so. Aber es geht da für uns jetzt darum, der Herr setzt da seine Herrschaft durch, ganz sichtbar gegen den Willen dieser Leute. Wir wissen es von den anderen Evangelien, was passiert ist. Er hat die Tische umgeworfen, von den, wo die Münzen drauf waren und die Tiere auslassen und so. Und die sich da bereichert haben, am Volk hinausgejagt, muss man sagen. Und er geht da an den Kernpunkt des Problems, warum diese Feindschaft gegen ihn vorliegt. Und das sind die Leute, die Israel führen hätten sollen. Zu ihrem Gott hinführen hätten sollen. Und was haben sie gemacht? Ein Finanzmonopol aus dem Tempeldienst, was die engste Begegnung damals war zwischen Gott und den Menschen, haben sie sich hingesetzt, die Hohenpriester, also die wirklich Regierenden, und haben daran ganz gewaltig verdient, dass die Leute, wenn sie aus irgend von weit her gekommen sind, Opfertiere gebraucht haben zum Opfern und das Geld zu wechseln war, die Tempelsteuer war zu zahlen und zwar in einer ganz bestimmten Währung und den Wechselkurs, der war, glaube ich, nicht von Nachfrage und Angebot bestimmt, sondern die haben das machen können, wie sie es wollen haben. Also wirklich, wie wir ganz am Anfang zum Beispiel gehört haben von einem Silvio Berlusconi. Das haben die gemacht und dadurch ist das ganze Volk dann auch in diesen Zustand gekommen, dass sie schreien können, kreuzige ihn. Ja. So, damit haben wir diesen Punkt, will ich diesen König, wie er ist? Und diese Frage an uns ganz persönlich. Und glaube ich, dass Gott wirklich so ist, dass er nicht nur demütig, sanftmütig, mitfühlend, allmächtig ist, da kann man noch leicht mitgehen. Dass er aber in dieser Weise Gericht übt und irgendwann einmal ein noch viel schlimmeres Gericht kommt, wie er es da über Jerusalem zum Beispiel angekündigt hat, aber es wird noch viel schlimmer werden. Will ich diesen Gott? Oder will ich einen, den ich abrunde, nach meinen Vorstellungen, so wie er aber nicht ist? Will ich diesen König, wie er ist? Jetzt zu dem Teil, dein König kommt auf jeden Fall. Gott ist Herr der Geschichte, das sehen wir auch in dieser Begebenheit des Einzugs da. Das haben die Machthabenden überhaupt nicht wollen, dass das alles passiert. Auch die ganze Woche dann, die Geschehnisse, waren so, dass die Machthabenden das die ganze Zeit nicht wollen haben, dass es genau so ist. Und wir sehen da wirklich die Macht Gottes, wie er gegen jeden Widerstand der Menschen seinen Weg durchsetzt. Der König kommt und die Frage ist, kommt er zu deinem Glück oder kommt er zu deinem Verderben? Und diese Frage ist so unfassbar ernst, weil mit dieser Frage die Ewigkeit verbunden ist, der Zustand, in dem sich ein Mensch befinden wird, für alle Ewigkeit. Und unser Herr im Himmel will, dass die Menschen mit ihm in absolutem, immer zunehmendem Glück für alle Ewigkeit zusammen sein. Das wird nicht langweilig. Es wird immer neu sein. Die Zunahme seiner Herrschaft wird kein Ende haben. Und schauen wir nochmal kurz zurück, wie dieser König ist. Normalerweise, auch wenn es ein guter König ist, lebt er doch auf Kosten des Volkes irgendwie. Er dient zwar dem Volk, aber das Volk erhält ihn. Er nimmt die scheinsten, gescheitsten, fähigsten Leute als seine Mitarbeiter. Wenn er absoluter König ist, kann er kommen und sagen, du bist jetzt bei mir am Königshof. Er legt Steuern auf, das, was er braucht, um seine Kriege zu führen. Die Menschen müssen das machen. So ist unser Herr nicht. Unser König lebt nicht auf unsere Kosten, sondern ganz umgekehrt. Jeder Atemschnaufer, den wir tun, den macht er möglich. Er erhaltet jede Zelle von uns, und dass dieser semi-stabile Zustand, in dem wir uns befinden, dass der wirklich bleibt. Danke, Jörg, ich glaube, du hast das erwähnt. Das finde ich so spannend. Er hält uns in diesem Leben, bedroht von so vielem, er hält uns. Und wir leben komplett zu 100% auf seine Kosten. Und die Frage an jeden von uns jetzt eben zuerst, ist Jesus in dein Herz eingezogen als König? Und wenn ja, wo sind Bereiche in deinem Leben, wo er doch nicht herrschen darf? Und ist es vielleicht irgendwo in Beziehungen, ist es im Beruf, ist es Familie, Hingabe für die Leute, die mir anvertraut sind, dass ihr euch da bitte prüft und dass wir nicht versuchen, unser Versagen vor uns selbst und vor dem Herrn klein zu reden, sondern geht zu ihm hin und sagt zu ihm: Herr, du kennst mich. Danke, dass ich zu dir kommen darf. Danke, dass du bezahlt hast. Es ist 100% dein Werk, 0% meines. Bitte nimm du mich, form du mich weiter. Und die ganz schlechte Möglichkeit, der König kommt auf jeden Fall, aber zu deinem Verderben. Und das Schlimme daran ist, dass der Herr Jesus das so klar gesagt hat, dass es so ist, dass die ganz große Mehrzahl der Menschen leider diesen Weg wählt. Er sagt, denn breit ist der Weg und die Pforte ist breit und der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die drauf gehen. Und wenn wir anschauen, wie war es zu Noahs Zeiten? Die ganze Bevölkerung der ganzen Erden hat nichts wissen wollen von Gott. Nur 8 Menschen sind gerettet worden damals. Also wenn man sich denkt, so viel schlechter bin ich auch nicht als mein Nachbar, das ist ein sehr trügerischer Trost, weil zu Noahs Zeiten haben sich das können ganz viele Menschen denken. Und alle sind umgekommen, bis auf 8. Und da wieder zurück zu der Frage, will ich so einen Gott? Oder sage ich, nein. Das, zumindest in diesem Punkt, mag ich nicht. Also diese Frage, lassen wir uns vom Herrn so umgestalten, dass wir ihn lieben in allem, wie er ist, und dass wir sehen, dass auch das Gericht letztlich Liebe ist, die aus seinem Wesen entspringt, für die, die mit ihm sein wollen. Ja, mein Gebet ist, dass wir das hören, den Herrn sehen, uns noch mehr freuen an ihm, die wir uns schon freuen an ihm, und dass jeder, der das nicht sicher sagen kann, wenn der König kommt, werde ich mit ihm sein und mit ihm herrschen dürfen, dass der die Zeit heute verwendet, mit dem Herrn im Himmel drüber zu reden, um zu ihm zu kommen. Amen.